Herzliche Grüße von dieser Stelle aus an alle, die hierher gekommen sind, auch in der Erwartung, dass der Herr sein Wort lebendig unter uns weitergeben darf und dass wir geöffnete Ohren des Herzens haben, seine Stimme zu vernehmen. Christus, die wahre Adventhoffnung. Über Hoffnung haben wir schon gesprochen. Ich möchte das Thema aber sehr stark auf die Advente, wie sie uns in der Bibel verheißen sind, vor allem im Neuen Testament hin ausrichten. Zuvor nochmal grundsätzlich Folgendes. Es müssen in der Lehre, in der Verkündigung und auch in unserem praktischen Glaubensleben einige Aspekte zusammenkommen. Wir können also nicht isoliert den einen oder anderen Punkt herausgreifen und andere wesentliche Momente außer Acht lassen. Hier haben wir es nun heute mit der Zielsetzung zu tun, mit der Ausrichtung der Gemeinde im Sinne einer lebendigen Hoffnung. Und ich habe das gestern schon zum Ausdruck gebracht, gestern Abend, unter dem Aspekt, was bleibt, Glaube, Liebe und Hoffnung, dass wir ein herrliches Erwartungsgut haben. Und das ist aber nicht primär ein Dogma, eine Lehre, sondern es geht um den Christus selber. Darum ist die Frage nach der letzten Zielrichtung immer eine Frage nach dem Gott. Wer ist denn eigentlich der Gott, dem wir vertrauen dürfen? Der verheißen hat, dass er einmal das ganze All zurechtbringt. Wenn er das will und nicht fertig bringt, dann wäre das nicht der Gott der Bibel. Also eine klare Zielrichtung. Dann Christus selber im Blick auf sein Heil, die Erlösung. Das ist das Entscheidende, was wir als Grundlage haben dürfen. Und dann im Sinne einer heilsgeschichtlichen Differenzierung ist immer wieder zu fragen, was gilt denn jetzt dieser Heilskörperschaft in dieser Haushaltung, nämlich der Gemeinde? Das Wort Gottes ist wunderbar, enthält viele Verheißungen. Aber nicht alle gelten uns, es gibt auch andere Heilskörperschaften. Denken wir an Israel. Und da müssen wir schon differenzieren. Und dann ist wichtig, dass wir auch das, was mit dem Glauben zusammenhängt, erfassen, nämlich das ist der Weg von dieser herrlichen Ausgangsbasis her bis hin zum Ziel. Das gehört eben alles zusammen. Und das möchte ich also auch in meiner Botschaft immer wieder berücksichtigen, damit nicht wesentliche Aspekte fehlen, wenn auch mal einige darunter sind, die zum ersten Mal unter so eine Verkündigung kommen. Darum etwas zu dieser herrlichen Hoffnung, die wir haben dürfen im Blick auf den kommenden Herrn. Wir kommen ja nun von der Adventszeit her. Haben Sie sich gewundert, dass ich ein Adventthema jetzt nehme, wo das im Sinne der Feiern schon vorüber ist? Ich habe das gestern auch schon zum Ausdruck gebracht. Primär geht es bei uns gar nicht um Feiertage, Sabbate, Neumonde. Das ist ja alles nur der Schatten. Und wie viel Schattenwesen wird ja eigentlich offenbar in Verbindung mit den vielen Feiertagen? Was an Weihnachten alles an Äußerlichkeiten sich vollzog, das wissen Sie am besten sicher auch aus Ihrer näheren Umgebung her zu schildern. Und jetzt sind die Geschäfte schon wieder dabei, alles aufs Ostergeschäft hin auszurichten. Das ist dann das Nächste drumherum, was so alles passiert. Darum wollen wir nach dem Wesen fragen. Das erste Kommen Jesu bildet die Grundlage für unsere Erlösung. Aber nicht nur für unsere, sondern er ist gekommen für das Heil der ganzen Welt. Wir sind jetzt vorgezogen. Deshalb dürfen wir uns vom Wesen her auch mit diesem ersten Kommen Jesu befassen. Aber ich will Ihnen doch nochmal zwei Kostproben geben, was so mit den Festen verbunden ist, damit wir auch sehen, in welcher Zeit wir leben. Denn wir müssen auch die Zeichen der Zeit beachten. Im australischen Melbourne, so habe ich hier eine Information vorliegen, findet Weihnachten offiziell nicht mehr statt. Weil, so ist die Begründung, ja, nicht mehr von Weihnachten gesprochen werden darf, denn es sei dort eine multikulturelle Gesellschaft. Und diese Existenz soll nicht bedroht werden durch Weihnachtsfeiern. Was die andere Seite, kann man so etwas verstehen. Hier beginnt eine falsche Toleranz. Und aus der falschen Toleranz kommen falsche Kompromisse und das nächste ist der Abfall. Das sind drei Stufen bis hin zu dem, wovon Paulus im ersten Timotheusbrief ja spricht. Auch von anderen australischen Städten wird Christmas nicht mehr in dem Sinne gefeiert, ja der Ausdruck schon gar nicht mehr verwendet, so heißt es hier. Stattdessen festliche Jahreszeit. Haben wir das auch schon mal erlebt, dass die Weihnachtszeit bei uns in Deutschland nicht mehr auf den eigentlichen Ursprung zurückgehen soll? Das war in der Nazizeit. Wir haben dann die Wintersonnenwende in der Zeit gefeiert. Alles Bestrebungen, nicht an das Wesen zu erinnern. Insofern ist es schon gut, wenn für viele gewisse Festtage daran erinnern, was eigentlich mit dem ersten Kommen Jesu verbunden ist. Aber ein anderes Beispiel. In der St. Michaelsgemeinde ist mir nicht klar, ob eine katholische oder eine evangelische Kirchengemeinde in Schweinfurt wurde, aus dem vierten Adventssonntag eine Allerweltsmesse gemacht. Lieder der Welt sind mit Texten der Liturgie unterlegt, so der 68-jährige Geistliche. In Segensworten am Ende der Feier wird zu Allah, Brahma und dann einer Muttergottheit der Naturvölker und an den Manitou, das ist der Manitou der Indianer, gebetet. Und dann im Segen, es segne uns Allah, der Allbarmherzige und Alleine, zu dem die Muslime beten. Es segne uns und dann kommen all die anderen Konfessionen. Ist das nicht schaurig? Also ich nehme an, das ist sogar eine katholische Kirchengemeinde. Aber bitte, man könnte das eher den evangelischen Gemeinden zumuten. Nun mal als Kostprobe, was diametral dem gegenüber steht, was die Bibel bezeugt. Ich habe das gestern schon einmal zum Ausdruck gebracht, möchte das aber hier in diesem Zusammenhang auch nochmal betonen. Wenn Paulus von dem ersten Kommen Jesu spricht, dann spricht er eben nicht vom Kind in der Krippe. Dann fasst er in einigen Versen das Kommen Jesu mit dem gesamten Heilsgeschehen zusammen. Philipper 2. Er, der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er die Gleichheit des Menschen annahm oder dazu geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden wurde, der sich selbst erniedrigte. Er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott hoch erhoben und einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie beugen, der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr sei. Wozu? Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ist das eine Chronologie? Vom ersten Kommen Jesu bis hin zu den letzten Zielen. Äonen sind hier komprimiert zusammengefasst. Das ist die Botschaft, die Paulus brachte, wenn er an das erste Kommen Jesu dachte. Ich habe jetzt neulich in einer Ansprache erwähnt, ein Blick auf die Weihnachtsfeier. Wer macht denn das beim Geburtstagsfest? Ja, dass er da die Requisiten von damals, vielleicht schöne Fotos noch, ja, dahinstellt und dass man sich dauernd erinnert an das Kind, wie es noch in den Windeln lag, Es geht doch bei einem Geburtstagsfest um den, der gegenwärtig ist. Also geht's doch, wenn wir ans erste Kommen Jesu denken, darum, wer ist der Herr jetzt? Das ist doch der erhöhte Herr. Mit dem wollen wir es heute Abend zu tun haben, dass er uns durch seinen Geist inspiriert und dass wir erkennen, wozu er gesandt wurde. Ich habe gestern angedeutet, im Blick auf Erlösung, was wir in Christus sind und haben. Wir haben die Erlösung, die Befreiung von den Sünden. Wir sind frei gemacht. Und da will ich auf einige Aussagen von Römer 8 noch einmal eingehen. Sie kennen das, aber dass es in diesem Zusammenhang deutlich wird, wozu Jesus gekommen ist. Nämlich, er hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Auf dass die, die jetzt in Christus leben, in einer neuen Gesetzmäßigkeit des Geistes des Lebens, freigemachte sind, nicht mehr Sklaven der Sünde und keine Todesfurcht mehr haben müssten. Ja, das bezeugt auch Hebräer 2, Vers 14. Er löste die, die ihr ganzes Leben lang Knechte oder Sklaven der Todesfurcht sind, freigemacht. Das ist mehr noch als das, was hinlänglich verkündigt wird. Ich habe das immer wieder betont und betone es auch hier nochmal. Es geht um mehr als nur Vergebung der Sünden. Da in diesem Epheser-Text heißt es Befreiung. Also befreit von den Mächten, von den Zwängen. Und damit auch befreit von unserem Ich, von dem alten Menschen. Die Menschen, die meinen, heute frei zu sein, sind Sklaven ihres eigenen Ichs. Jesus sagt ja im Johannesbrief, Johannesevangelium 8. Kapitel, denen, die ihm nachfolgten, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Die haben das gar nicht begriffen. Wir sind doch nicht jemandes Knechte gewesen. Und dann muss er eben sagen, wer Sünde tut, ist ein Knecht oder ein Sklave der Sünde. Wen aber der Sohn frei macht, der ist frei. Das ist Erlösung. Und nur in Christus haben wir Erlösung. Alle anderen Religionen kennen das nicht. Gesetzeswerke werden erwartet. Ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Wir haben neues Leben. Wir haben das Leben Gottes durch die Auferweckung Jesu Christi aus den Toten. Das bezeugen alle Apostel. Die Gnade und Wahrheit ist in Christus gekommen. Freilich muss Johannes sagen, im Blick auf sein Volk. Er kam in sein Eigentum, und das war das damalige Israel, aber die Finsternis hat es nicht begriffen oder angenommen. Israel hat den Messias beiseite gesetzt. Und noch drei Aspekte, die wir aus dem Römerbrief entnehmen dürfen. Wir sind nicht mehr verklagbar. Wer oder was vermag uns zu verklagen? Niemand und nichts. Wer kann uns denn verklagen? Andere Menschen? Satan ist der Verkläger der Brüder, hat aber kein Recht mehr, wenn wir in Christus sind, wir haben den Fürsprecher. Auch unser eigenes Ich nicht mehr, unser Gewissen sollte das nicht mehr tun. Freilich, wenn Sünde da ist, muss die Sünde ins Licht gestellt werden. Aber unverklagbar. Und es gibt auch kein Verdammungsurteil nach Römer 8, Vers 1. Für die, die in Christus Jesus sind. Wir werden also nicht mehr einem Gerichtsprozess unterstellt. Ich komme am Schluss nochmal darauf, wenn es um den weißen Thron geht nach der Offenbarung. Damit hat die Gemeinde nichts zu tun. Wer an ihn glaubt, sagt der Jesus in Johannes 5, der ist schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht mehr in das Gericht. Das sind wunderbare Zusagen. Und niemand und nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und diese Liebe ist nach Römer 5 reichlich ausgegossen in unsere Herzen. Und daraus kann dann auch Paulus wiederum den Schluss ziehen, in all dem, was an Nöten, Schwierigkeiten, Leiden auf uns zukommt, sind wir mehr als Sieger, ja Überwinder. Das sind Konsequenzen des ersten Kommens Jesu und das brauchen wir für unser Leben als Gewissheit. Das ist die Grundlage des Heils. Das Heil können wir nicht erwerben, das ist ein Geschenk. Wir sollen aber das, was wir vom Herrn nun bekommen haben, empfangen haben, auswirken im Sinne der Frucht. Die Frucht des Geistes soll dann bei uns gefunden werden. Und das nächste kommen, was eng damit zusammenhängt, das wird in der Regel so nicht gesehen, aber ich will es bewusst einmal so formulieren, ist das Kommen des Heiligen Geistes und das Wirken des Heiligen Geistes an unserem Herzen. Der Heilige Geist nach Johannes Kapitel 16 hat zunächst eine Aufgabe an der Welt, an den Menschen der Welt, sie nämlich zu überführen von der Sünde. Und das sind nicht einzelne Tatsünden, sondern was ist die Sünde? Dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Die Trennung von Gott wird nur durch Glauben überwunden. Und dann ist der Heilige Geist dabei, die Gerechtigkeit in Christus darzustellen. Wer an ihn glaubt, ja, der ist gerechtfertigt. Durch Glauben haben wir das. Und schließlich, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also am Kreuz auf Golgatha ist Satan gerichtet und nach Kolosser 2, Vers 15 sind all die gottwidrigen Mächte, ja, entwaffnet zur Schau gestellt. Und der Herr hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Dennoch hat Satan noch als Fürst und Gott dieser Welt eine gewisse Aufgabe, und er ist der, der die Sinne der Ungläubigen verblendet. Aber für uns ist er der bereits Gerichtete, der Besiegte. Und insofern hat uns auch der freigemacht von der Herrschaft Satans. Wir sind Versetzte nach dem Kolosserbrief in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So hat also der Heilige Geist diese Aufgabe zunächst an der Welt, die Menschen hin zu Christus zu führen. Und dann als nächstes wird dieser Heilige Geist all das, was wir geschenkt bekommen, von Christus nehmen. Von dem Meinen wird er es nehmen. Wird Christus verherrlichen. Also der Heilige Geist hat immer die Aufgabe, Jesus Christus zu verherrlichen, den Weg zum Vater frei zu machen. Der bereits ja durch Christus gebahnt ist, aber es muss dem Menschen konkret so deutlich werden. Und noch eine Aufgabe, das zukünftige Offenbaren. Und das steht im prophetischen Wort, das ist inzwischen ja vervollständigt. Wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens, um das zu erkennen, was im Wort niedergelegt ist und um das zu erfahren, was der Heilige Geist durch das prophetische Wort, durch das Licht dieses Wortes uns vermitteln will. So wirkt der Heilige Geist ständig an den Einzelnen. Er hat es bewirkt, dass der Lydia das Herz aufgetan wurde. Und es kommt heute niemand zum Sohn, wenn nicht dieser Heilige Geist, und er ist zugleich der Geist des Vaters und auch des Sohnes, wenn der nicht zieht. Wir können alles anstellen, Überredungskünste wahrnehmen, Methoden dieser Welt benutzen, das bringt alles nichts. Nur der Heilige Geist kann uns in Verbindung mit seinem Worte die Herrlichkeit des Christus, die Erlösung, kundmachen. Und da möchte ich noch eins sagen, Heiliger Geist und Wort gehören immer zusammen. Geist ohne Wort führt in die Schwärmerei und Wort ohne Geist führt irgendwie in eine kalte Orthodoxie. Beides gehört zusammen. Und darum wirkt der Herr jetzt. Und auch in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Herr selber durch seinen Geist will da wirken in dieser Gemeinde, die den Namen hatte, dass sie lebt. Und war doch lau, geistlich tot. Wir haben jetzt bei uns im Hauskreis demnächst vor über die beiden Sendschreiben Laodicea und Philadelphia uns zu informieren. Es ist schon interessant, wenn man das mal vergleicht im Blick auf Gemeindetypen auch der Endzeit. Ich sehe das vorwiegend auch hinsichtlich der Entstehung jüdischer oder israelitischer Gemeinden, die an Jesus Christus, den Messias, glauben. Aber dennoch ist das etwas, was persönlich auch für uns Richtung weisen sein kann, auch für unsere Zeit. In dieser Gemeinde zu Laodicea muss sehr viel Betrieb gewesen sein, denn du hast den Namen, das heißt, von außen her werden alle den Eindruck haben, eine lebendige Gemeinde. Sie müssen nur mal Berichte lesen in christlichen Zeitschriften, wenn über Gemeinden Informationen angeboten werden. Was ist eine lebendige Gemeinde? Da geht es primär um Zahlen. Wie viele kommen? Nicht um Qualität. Was geschieht da alles? Ein Chor, Jugend macht dies und jenes und alle Aktivitäten. Da kann vieles auch in Ordnung sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ist aber nicht das Entscheidende. Und das finden wir in der Gemeinde zu Philadelphia. Diese Gemeinde hatte eine kleine Kraft. Hat das Wort bewahrt, den Glauben bewahrt. Und dann heißt es, Gott hat gegeben eine offene Tür. Das muss Gott schenken. Wenn Gott eine offene Tür schenkt, liebe Geschwister, dann kann etwas entstehen. Das wirkt Gott. Ich kenne eine Gemeinde, will jetzt mal hier keinen Namen nennen, wo ich auch einen Dienst getan habe. Die ist jetzt neu entstanden. Da hat man in einer Freikirche einige ausgestoßen, weil sie das Äußere, was heute über Willow-Krieg in die Gemeinden eindringt, nicht mehr mitmachen wollen. Und wegen der letzten Zielsetzung, obwohl da Pastoren waren, die das verkündigt haben. Und was passiert? Als ich meinen letzten Dienstag tat, waren 100 Leute da, 30 Jugendliche. So aufgeschlossen für das herrliche Evangelium. Gott gibt hier offene Türen und wenn Menschen meinen, da müsste etwas verschlossen werden. Gott ist der Handel. Das ist also dieses Wirken des Heiligen Geistes heute. Und da dürfen wir dankbar sein über jeden, der auch zum Glauben kommt, der aber ein Glied am Leibe Jesu Christi wird. Nicht dieses Programm von Willow Creek, Kirche für Entkirchlichte, ja, hat eigentlich zum Ziel, dass die Leute und das Wort kommen. Einerseits gut. Und in vielen Berichten geht es um Statistiken, wie viele Leute kommen. Das ist ja gar nicht das Entscheidende, dass man irgendwo dazugehört. Wir brauchen Gemeinschaft, ja. Aber entscheidend ist doch, ob jemand wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Ob er eine neue Kreatur ist. Ich habe hier gerade bei den lieben Buchs eine Information bekommen, die waren bei einer Beerdigung, ich darf das mal sagen, ohne Namensnennung. Und dann hat jemand zum Schluss noch, der mit der betreffenden Person gut bekannt war, ein Zeugnis gegeben, dass die Betreffende zum lebendigen Glauben gekommen sei. Etwa so war das. Und da hätte die Pfarrerin aber doch ein bisschen merkwürdig geschaut, ungefähr, was soll das? Nach der Meinung, ja, der Kirche ist doch jeder, der getauft ist, dabei. Welcher Irrtum. Nein, der Heilige Geist muss wirken. Und damit sind wir bei dem nächsten Punkt. Der betrifft dann die Zukunft. Und das ist die Adventhoffnung, die die Gemeinde haben darf. Wir sind vorgezogen, diese wunderbare Heilskörperschaft, erwählt vor Grundlegung der Welt, haben wir auch in diesen Tagen schon gehört, nach Epheser 1, Vers 4. Die hat auch eine Hoffnung die über das hinausgeht, was im Allgemeinen heute im Blick auf das Kommen Jesu verkündigt wird. Und im Glaubensbekenntnis, ich sage mal nach dem alten lutherischen Bekenntnis, heißt es, von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten. Ja. Da ist alles so kompakt zusammengefasst, dass keine Differenzierung da ist. Wir kommen nicht mehr in das Gericht, haben damit nichts zu tun. Das ist ein, so müsste man es eigentlich sagen, von 1. Thessalonicher 4 her, ein Hinwegraffen. So wie bei Sodom und Gomorra einige vor der Katastrophe herausgeholt wurden, aus diesem, dem Verderben geweihten Ort. Ich habe mir jetzt nochmal ein Büchlein daheim vor Augen geführt. Da geht es von einem sehr guten Theologen um den 11. September, um den Islam, das Christentum. Eine ganz klare Heilsbotschaft, auch eine klare Sicht im Blick auf das, was der Islam verkündigt. Also die Gegenüberstellung ist sehr gut. Nur dann wird es nachher im Blick auf das Kommen Jesu für mich eben etwas unklar. Ich will Ihnen doch das mal nennen, was ein sonst hervorragender Theologe, das ist ein Schweizer, da uns vorsetzt. Ja. Er zitiert aus Haggai 2, so spricht der Herr noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern, die Erde und das Meer und das Trockene, und ich werde alle Nationen erschüttern, dann wird das kommen, wonach alle Nationen sich sehnen. Dann schreibt der Betreffende, das ist eine gute Botschaft, die Erschütterungen sind die Vorboten des Messias Jesus, des Messias, der kommen wird, und mit ihm wird alles kommen, wonach die Menschen sich sehnen, dann wird das Friedensreich aufgerichtet. Wunderbar, das glaube ich auch. Nur ist das für die Gemeinde ja nicht präzise genug. Ich kenne viele, zumindest etliche messianische Juden, die mit dem Kommen des Herrn in Herrlichkeit rechnen. Davon spricht Jesus in Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. Nein, es geht in 1. Thessalonicher Kapitel 4, 1. Korinther 15, Philipper 3, Vers 20 und 21, um das Begegnen des Herrn mit den Gliedern seines Leibes, ja, in dem Lufthimmel. Da wird der Herr noch nicht auf den Ölberg kommen. Das hat ja der Engel bei der Himmelfahrt Jesu den Jüngern verkündigt. So wie ihr ihn seht, ja, der Himmelfahrt wird er wiederkommen. Das gilt Israel. Und es ist schon wichtig, dass wir uns, liebe Geschwister, das vor Augen führen, was gilt uns denn. Es wird ein Kommen des Herrn sein, das eben nicht, so glauben es auch viele Brüder, so offiziell in Macht und Herrlichkeit demonstrativ sich ereignen wird. Darum ist wichtig, dass wir das erkennen. Ich lese aus 2. Thessalonicher 2 einige Verse. Und zwar von Vers 2 an, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt, geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und dann spricht Paulus im Vers 7 von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit und sagt dann noch, die Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, ja, erfahren kräftige Irrtümer, und Gott selber wird eine wirksame Kraft des Irrwahns geben, dass sie der Lüge glauben. Das geht alles jetzt diesem Kommen des Herrn voran und bahnt sich jetzt schon an. Also hier müssen wir unterscheiden bei den Tagen. Der Tag des Herrn ist der Tag des Zorns, der Rache, ist der Tag, von dem die Propheten sprechen. Die andere Seite ist der Tag Jesu Christi. Wir sind nach 1. Thessalonicher 5 Kinder des Tages und nicht der Nacht. Die Kinder der Nacht schlafen, sind trunken, und die des Tages sollen wach sein und nüchtern sein. Und wir haben das jetzt schon. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit muss noch geoffenbart werden, aber Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Spüren Sie das? Und darum will ich auf einige dieser Dinge hinweisen. Beim Apostel Paulus geht es primär um die Innenlinie. Da werden nicht zuerst die äußeren Zeichen und die Signale beschrieben wie in den Evangelien. Sicher dürfen wir das, was sich da jetzt kundgetan hat durch das gewaltige Erdbeben mit den schlimmen Auswirkungen, schon als ein entscheidendes Zeichen auch sehen. Bruder Muhl hat immer davon gesprochen, es sind irgendwie Anfang der Wehen. Und auch in Verbindung damit, dass Israel als Staat da ist, gibt es gewisse äußere Zeichen. Auch, dass die Seuchen zunehmen, die Welt wird in manchen Bereichen nicht so wie wir hier im Westen es wahrnehmen können, von Hungersnöten gekennzeichnet. Das alles kann man registrieren. Aber hier geht es um die Entwicklung des Moralischen. Es geht um die Glaubensentwicklung positiv einerseits, aber auch um den Abfall des Glaubens. Es geht um die Verführung. Das steht hier. Und darum sollen wir uns nicht verführen lassen. Damals hat Menschen gegeben, die haben gesagt, es ist der Tag schon da, steht nicht welcher. Wenn das, was hier beschrieben wird, im Zusammenhang gesehen wird, kann man annehmen, da waren welche, die dann zum Ausdruck gebracht haben, ihr habt die Entrückung verpasst. Und da sagt er, das geht nicht, da muss schon einiges zuvor geschehen. Darauf sollen wir also achten, die Zeichen der Zeit wahrnehmen. 2. Timotheus 3, wie der Mensch der Endzeit lebt und fragt, wer sind die denn? Ja, die sind gekommen aus der großen Drangsal. Das ist eine ganz bestimmte Zeit, nicht dieser Tag der Rache, des Zorns, der Drangsal, wo also der Antichrist auch diese Herrschaft ausübt. Und es gibt eine große, große Schar. Also wenn die Gemeinde weg ist, ist die Gnadenzeit noch nicht vorbei. Viele werden es sein. Und die haben dann die Hoffnung, in das tausendjährige Friedensreich einzugehen. Wenn er dann kommt, in Macht und Herrlichkeit, dieses Reich aufzurichten, dann gibt es auch eine Nationenbuße für Israel. An einem Tag wird Israel bekehrt. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Es gibt ja eine Israel-Euphorie, das habe ich auch mit Buchs besprochen, wo Israel fast an die Stelle Jesu Christi tritt. In dem Sinne, wer Israel segnet, ist gesegnet. Das hat ja eine Bedeutung im Blick auf die Völkerwelt, aber nicht für die Gläubigen. Wir haben eine Hoffnung für Israel. An Pfingsten hat der Petrus die Botschaft gebracht, zunächst mal mit dem negativen Hinweis, ihr habt den Jesus Christus, den Jesus von Nazareth, ans Kreuz gebracht. Und da ging es ihnen durchs Herz. Also es muss auch eine klare Botschaft des zweischneidigen Schwertes sein, dass es durchs Herz geht, nicht alles so schön in Liebe. Die echte Liebe bringt auch die Wahrheit. Und dann wird ein Wehklagen sein, aber auch auf der anderen Seite ein freudiges Bekennen, dass endlich dieser Messias als der für Israel gesetzte König in Erscheinung tritt. Und für mich ist Saulus Paulus ein Typus für diese Bekehrung, für die Bekehrung Israels. Und als er vor Damaskus diese Erscheinung sah, das war nicht nur eine Vision, das war dieser Christus, der sich da geoffenbart hat, seinem Zeugen, da ist er zusammengebrochen, 3 Tage blind. Und von da an konnte er als echt Bekehrter eine Botschaft weitergeben, schon gleich nach diesem Ereignis durch ein Zeugnis. Wer würde, wenn dieser Messias Israel, dieser Herr, den Menschen so begegnete, da widerstehen? Warum macht Gott das jetzt nicht? Müsste man auch mal fragen im Blick auf die Gerechtigkeit Gottes, wenn so viele Menschen, die jetzt keine herrliche Botschaft erfahren, in dem Sinne, wie wir sie hören, was ist mit denen, wenn dieser Herr, der erhöhte Herr, der auch dann der Gerichtsherr ist, den Menschen begegnet und auch denen, die nachher später wieder lebendig gemacht werden, dann wird es auch noch eine Chance geben. Dieser Herr ist ja übrigens auch hinabgestiegen in die untersten Örter, nachdem er am Kreuz den Sieg errungen hatte. Was sind das für wunderbare Perspektiven? Und dann beginnt ein Friedensreich. Insofern hat dieser Autor recht, den ich vorhin zitiert habe, dass dann die Völker endlich zur Ruhe kommen. Wenn Israel, das Erstlingsvolk, bekehrt ist, dann kommen auch andere Völker rein. 1000 Jahre Friedensreich. Wo ist die Gemeinde? Ich denke, dass primär die aus Israel dort mitherrschen und regieren. Wir haben eine übergreifende Funktion, sind irgendwie mitbeteiligt, denn wo das Haupt ist, sind auch die Glieder. Aber ich darf schon den Blick auf das nächste Zeitalter werfen, nachdem die Menschheit am Ende des tausendjährigen Friedensreichs nochmal, Satan wurde losgelassen, sich gegenüber dem Herrn und Gott und Jesus Christus auflehnt, ja, in die Revolution eintritt. Da erst gibt es neue Himmel, neue Erde. Und auf der neuen Erde werden die Nationen genesen. Und die Zahl 12 im Blick auf, das habe ich hier oft schon erwähnt, die Stadt Jerusalem, die himmlische Stadt, die dann auf die neue Erde kommt, heißt es immer wieder 12 Grundmauern, 12 Tore, die Namen der 12 Apostel. Selbst die 144.000 erscheinen wieder nicht die Zahl im Blick auf die Menschen, sondern was Maße anlangt. Da ist dann die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Gott einmal sein wird, alles in allem. Das ist aber nur die Zielsetzung. Wir müssen noch einmal ansetzen bei einer Stelle der Offenbarung, und das kennen Sie, ich will es auch nur nennen, dass der weiße Thron, den ja Johannes der Seher schaut, ja, der Gerichtsthron ist. Und dann werden alle Menschen, die je gelebt haben, lebendig gemacht, vor diesen Thron gestellt. Bücher werden aufgetan und eins ist das spezielle Buch des Lebens und wessen Name nicht in dem Buch des Lebens gefunden wurde. Was geschieht damit? Der kommt ins Gericht. Und dieses Gericht, liebe Geschwister, wollen wir auch nicht bagatellisieren. Das ist der Feuersee, das ist also nicht mit dem Totenreich zu verwechseln. Es gibt also da auch im Griechischen die unterschiedlichen Begriffe. Das ist der zweite Tod. Da gibt es auch oft eigenartige Auslegungen, als ob da in diesem Feuer, ich glaube zum Beispiel die Zeugen Jehovas, ja, die Menschen dort vernichtet werden. Aber meinen Sie nicht, das wäre fast noch humaner gedacht, als da in dem Feuersee endlos, also ohne irgendeine Perspektive, kann man sich gar nicht vorstellen, endlos gequält zu werden. Mein Gott sagt, dass die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Diejenigen, die im Buche des Lebens stehen, die haben bereits eine vorgezogene Erwartung. Die Gemeinde ist damit nicht verbunden, denn sie soll ja mit Richten helfen. Unsere Aufgabe ist, mit ihm zu herrschen und zu regieren, aber im weiteren Sinne nicht nur die 12 Stämme Israels, sondern auch den ganzen Kosmos oder das Universum, das ganze All und auch die Engel. Und richten heißt immer wieder herrichten, nicht hinrichten. Denken Sie mal an den Richter Gideon im Alten Testament. Der hatte eine Aufgabe, das Volk Israel wieder zu Gott zu führen. Wir werden nicht verurteilen. Wir werden allerdings ein Zeugnis sein dürfen, richten dürfen, damit dann Menschen auch nach den schlimmsten Gerichten wieder zurechtkommen. Und dass dieser Gott barmherzig ist, steht ja auch in der Offenbarung. Er wird abwischen die Tränen aller Menschen, die gelitten haben. Gott selber ist ein Vater, der tröstet. Denken Sie doch nur mal an das Chaos, was heute in Verbindung mit dieser Erdbebenkatastrophe geschehen ist. Was diese Menschen hier schon allein zu durchleiden haben. Und dann noch in dieses Gericht kommen vor dem weißen Thron. Gott aber ist ein gerechter Richter. Und ich bin froh, dass einmal dort vor dem weißen Thron alles gerichtet werden wird. Und die Menschen, die hier nicht ins Licht treten, müssen da offenbar werden. Darum wohl uns, wenn wir hier als Gläubige ja, ins Licht treten. Wer an ihn glaubt, der tritt ins Licht, der wird nicht mehr gerichtet. Das ist ein Ziel, das Gott mit der Menschheit hat. Wie lange das dauern wird, wie viele Äonen oder auch mal Ökonomien, das wird nur angedeutet, wenn es ja oft heißt, nach hergebrachter Übersetzung von Ewigkeit zu Ewigkeit, das weiß allein Gott. Haben wir es gehört in Philipper 2, Vers 10, dass dann in dem Namen Jesu einmal jedes Knie sich beugen wird, der himmlischen, sogar der irdischen und der unterirdischen. Ich lasse das einfach so stehen, wie es hier geschrieben ist. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und nicht, wie es manche meinen, ja, das geschieht dann zwangsweise in der Gähne. Nein. Zur Ehre Gottes des Vaters, das kann dann doch nur geschehen auf einer Heilsgrundlage, oder sehen Sie das anders? Und darum ist der Name Jesu der Siegesname. Deswegen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, hat er uns erlöst. Das ist die Bedeutung des ersten Kommens Jesu. Wir aber, sagt Paulus dann in 2. Thessalonicher 2,13, ja, Gott alle Zeit zu danken, auch für die geliebten Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Dazu hat er euch berufen durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi. Und darum noch einige Mahnungen zum Schluss für uns, wenn wir diese herrlichen Perspektiven des verschiedenen Kommens Jesu gesehen haben. Unsere Adventhoffnung ist eine Naherwartung. Dann heißt es auch, 2. Thessalonicher 2, Vers 15, also Brüder, steht fest, haltet die Überlieferung, das sind echte Traditionen, was hier geschrieben steht, nicht Traditionen von Konfession, Denomination, das führt oft in die Irre. So wie ihr gelehrt worden seid, durch Wort und durch unseren Brief. Und hier spricht Paulus in dem Zusammenhang durch unser Evangelium. Das ist ein spezielles Evangelium, das ihm geschenkt wurde, dem Nationenapostel. Und auch Johannes sagt, das habe ich auch schon hier zitiert, wer eine solche Hoffnung der hat, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Und wenn ich hin und wieder einiges im Blick auf die jetzige Zeit gesagt haben, wenn wir auch vieles wahrnehmen durch die Medien, was an grausamen Dingen weltweit geschieht, Wenn wir auch wahrnehmen, dass da im Irak kein Friede entsteht, keine Demokratie, wenn auch in Israel Spannungen da sind, wie wird das werden, wenn die Westbank da geräumt ist oder einige Orte und der Gazastreifen, wie wird das weitergehen? Wenn wir all das vernehmen, dann heißt es in Zeichen der Zeit, erhebet eure Häupter. Sinnen und trachten nach dem, was droben ist, weil dort droben schon unsere Heimat ist. Nicht? Und so heißt es ja in Philipper 3, Vers 20 und 21, dort droben ist unser Bürgertum. Dieses Wort Politoma erinnert sich auch fast an Politik, Staatsbürgertum. Dorthin sind wir versetzt und von dort erwarten wir unseren Herrn, der dann unsere Leiber der Niedrigkeit auch verwandeln wird. Paulus sagt, er möchte eigentlich lieber überkleidet als entkleidet werden. Möchten Sie das auch? Ich auch. Aber das weiß Gott. Wenn wir auch frei gemacht sind vom Gesetz der Sünden des Todes, ja, das Ablegen dieses Leibes, das geschieht noch. Aber wir dürfen auch wissen, weder Tod noch Leben, sagt der Apostel Paulus, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes, Tiefe, keine Macht im Unsichtbaren und auch in dieser Welt. Das ist unser Herr, dem dürfen wir vertrauen, liebe Geschwister. Und darum nochmal, lasst euch von niemandem verführen, denn die Verführung wird immer mehr zunehmen. Wenn der Paulus den Korinthern sagt, ich fürchte um euch, dass ihr einen anderen Geist, einen anderen Jesus annehmt, dann ist das schon ernst zu nehmen. Der Name Jesus wird genannt, aber es ist nicht mehr der Jesus der Bibel. Und ich sage das immer wieder auch hier, das, was in der katholischen Messe, in der Eucharistiefeier geschieht, diese Wandlung, das ist mehr magisch, das ist nicht der Christus der Bibel. Durch den Glauben nehmen wir ihn an. Darum immer wieder Warnung auch vor Verführung, vor Abfall. Denn dieser Sohn des Verderbens bereitet jetzt vieles vor. Und darum sollten wir auch auf diese Innenlinie achten, aber auch diese Ermahnungen, dass das, was wir empfangen dürfen, und ich schließe damit Zitaten noch jetzt aus 1. Korinther 15, unser Besitztum ist. Nun ist Christus wirklich auferstanden, sagt er ja in 1. Korinther Kapitel 15. Er ist der Erstling der Entschlafenen, Vers 20. Denn wie der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Nicht, das ist doch die herrliche, mutmachende Botschaft, genau das Gegenteil von dem, was wir immer registrieren. Aber ein jeglicher in seiner Ordnung. Und wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Der Erste in Christus, ich sehe da Christus mit Haupt und Gliedern, dann die, welche Christus angehören bei der Wiederkunft, und dann erst das Ende, wenn Gott das Reich und dem Vater übergeben wird, wenn er das Reich Gott und dem Vater übergeben wird, wenn er abgetan hat jede Herrschaft, Gewalt und Macht. Und Vers 26, der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod, auch für mich der zweite Tod. Darum, wenn er alles unter seine Füße getan hat, dann beginnt diese Herrschaft Gottes. Er wird sein Alles in allem und in allen. Das sind herrliche Perspektiven, die wir haben dürfen. Und das wünsche ich uns, liebe Geschwister, allen, dass wir diese Botschaft verinnerlichen, dass wir eine Gewissheit des Glaubens bekommen, dass wir uns nicht irgendwie verführen lassen, sondern das Ziel klar ins Auge fassen. Ihm allein, unserem Gott und Jesus Christus, der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollenden, die Ehre und die Herrlichkeit. Amen.